Ja, ihr dürft euch schon ganz langsam erheben, weil wir gleich das Wort lesen. Wir werden heute im Markus-Evangelium uns einen Text anschauen, weil wir heute eine Kindersegnung haben. Deswegen schauen wir uns im Markus-Evangelium das Kapitel 10 an und dort die Verse 13 bis 16. Das ist immer wieder schön, wenn Eltern oder auch andere ihre Kinder bringen und dass wir sie segnen dürfen im Namen des Herrn. Das werden wir heute, so Gott will, dann am Ende des Gottesdienstes auch noch machen. Wenn ihr das Wort aufgeschlagen habt, Markus Evangelium Kapitel 10, Verse 13 bis 16, hört das Wort Gottes, es ist heilig, es ist unfehlbar, es ist die höchste Autorität in unserem Leben. Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein heiliges Wort. Ich danke dir, dass du durch dein Wort sprichst. Was die Bibel sagt, das sagst du. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden. Herr, schenk du uns eine Herzenseinstellung, die kommt, wie ein Kind kommt, mit leeren Händen. Weil es bedürftig ist, um von dir zu empfangen. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Ich habe der Predigt den Titel gegeben: Wahre Jüngerschaft und Kinder. Wahre Jüngerschaft und Kinder. Und in diesen vier Versen, die wir gerade gelesen haben, sehen wir im Wesentlichen drei Dinge. Das eine ist die Situation in Vers 13, die Worte Jesu in Versen 14 und 15 und die Handlung Jesu in Vers 16. Also drei Dinge: die Situation, die Worte und die Handlung. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal die Situation, Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm. Wer ist da jetzt sie? Da steht ja nicht ein Name oder steht nicht eine bestimmte Personengruppe, sondern da steht ja, sie brachten Kinder zu ihm. Wir wissen es nicht genau, aber wir können davon ausgehen, das werden wahrscheinlich Eltern gewesen sein, Väter, Mütter. Vielleicht waren es aber auch ältere Geschwister, die die Jüngeren gebracht haben. Irgendwelche Verwandten. Markus schildert uns hier also eine gewöhnliche Situation an einem ganz normalen Tag, so wie es aber auch in der Geschichte des jüdischen Volkes verwurzelt war. Es war nämlich die Praxis, dass wo ein Rabbi ist, da werden gerne Kinder hingebracht, damit er sie segnet. Markus selbst, der Evangelist, in seinem Evangelium spricht an verschiedenen Stellen von Kindern. Dieses griechische Wort, was er da verwendet, das hat er zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 41 auch verwendet, für ein Mädchen, das schon 12 Jahre alt ist. Selbe Wort, Paideion. Aber wenn wir das uns anschauen, was zum Beispiel in der griechischen Übersetzung vom 1. Mose, Kapitel 17, Vers 12 steht, da wird dasselbe griechische Wort verwendet, da ist das Tag gerade erst 8 Tage alt. Ja, was denn nun? Nun, der unmittelbare Kontext, Vers 16, gibt einen ganz wichtigen Hinweis. Jesus nahm die Kinder auf die Arme. Also werden sie wohl nicht so groß erwachsen gewesen sein, dass er ihn auf die Arme nehmen kann. Also wir können davon ausgehen, dass auf jeden Fall kleine Kinder und Säuglinge gebracht wurden. Da waren vielleicht auch etwas ältere dabei. Soweit also eine ganz gewöhnliche Situation. Sehr harmonisch. Kein Konflikt, keine Pharisäer in der Nähe, die versucht haben, Jesus eine Frage zu stellen, um ihn damit zu versuchen. Alles harmonisch, ne? Ah, da sind ja noch die Jünger da. Und weil die Jünger da sind, wird diese harmonische Situation leider gestört und unterbrochen. Wir lesen in Vers 13, die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Das haben die jetzt nicht wirklich getan, oder? Die Jünger Jesu tadeln die Eltern? Doch ja, leider, sie haben es getan. Sie waren hier nicht gerade warmherzig oder willkommend. Sie spielten in dieser Szene gewissermaßen eine Rolle als Türsteher oder als Leibwächter. Und sie meinten wohl, dass sie alleine den exklusiven Zugang zu Jesus haben und darüber entscheiden dürften, wer zu Jesus darf und wer nicht. Das heißt, die, die die Kinder brachten, hatten nicht die Erlaubnis der Jünger. Die Jünger stimmten also dieser außerplanmäßigen Begegnung von Jesus mit den Kindern nicht zu. Im Grunde riefen sie, nein, stopp, du nicht, ihr nicht. Hatten die Jünger schon vergessen, was kurz zuvor in Kapitel 9 passiert war? Dort lesen wir, ist ja gerade in der Nachbarschaft, braucht gar nicht nur auf die linke Seite rüber zu gehen in eurer Bibel, wenn ihr die aufgeschlagen habt. In Markus Kapitel 9, Vers 35 steht, und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen. Sie hatten vorher darüber diskutiert, wer der Größte im Reich Gottes ist. Jesus sagt, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und jetzt nutzt er eine Illustration. Vers 36, und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Was hat Jesus gesagt? Nehmt die Kinder auf. Was machen die Jünger? Ihr nicht. Wir sehen, sie haben leider versagt. Aber warum? Warum taten sie das? Was ging im Herzen der Jünger vor? Sie tadelten Eltern, die ihre Kinder zu Jesus bringen wollten. Wir wissen es nicht genau, weil Markus es uns in seinem Evangelium hier nicht ausdrücklich sagt. Aber vielleicht wollten sie Jesus vor etwas schützen, was sie als eine unnötige Beeinträchtigung von Jesu Zeit und Energie betrachteten. Oder vielleicht taten sie es auch deswegen, weil Kinder in ihren Augen einfach unwichtig waren. Letzteres stimmt tatsächlich überein mit der vorherrschenden Auffassung, die dort in der Gesellschaft des ersten Jahrhunderts vorrangig war. Danach hatten Kinder keinen Status. Sie galten als bedeutungslos. Was geht hier also in der geschilderten Situation vor? Und um dies besser zu verstehen, müssen wir uns als Leser in der heutigen Zeit des 21. Jahrhunderts bewusst machen, wie Kinder vor gut 2000 Jahren, vor allem in der antiken heidnischen Welt, betrachtet wurden. Säuglinge, kleine Kinder, die hatten keinen Status, keinerlei Bedeutung. Das heißt, diese damalige Gesellschaft, die war alles andere als kinderorientiert. Die Jünger könnten also gedacht haben, was denn glauben denn eigentlich die Eltern, dass sie einfach kommen können, wo sie entscheiden, jetzt hat Jesus Zeit für meine Kinder. Da höre ich auch Kinder. Da hat Jesus auch Zeit für. Nun, uns wird zwar nicht jetzt hier ausdrücklich gesagt, warum sie die Eltern tadelten, aber was wir wissen, ist, wie Jesus auf diese ablehnende Haltung der Jünger reagiert hat. Und das gefiel ihm gar nicht. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, die Worte Jesu in den Versen 14 und 15. Schauen wir noch mal rein. Vers 14. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Also als erstes sehen wir hier in Vers 14 eine sehr emotionale Reaktion von unserem Herrn. Er wurde unwillig. Dieses Wort unwillig, das kommt einmal in allen vier Evangelien vor, hier. Das heißt, hier in Vers 14 gebraucht der Evangelist Markus dieses Wort, um etwas zu betonen. Und was will er betonen? Nämlich, wie Jesus diese Situation bewertet. Jesus war unwillig, das heißt, er war empört. Er war heilig wütend auf die ablehnende Herzenseinstellung der Jünger. Eine solche heilig zornige Reaktion Jesu kennen wir sonst nur, wenn Jesus so reagiert, wenn er von den Pharisäern angegriffen wird. Aber ich denke, genau deshalb war Jesus so empört. Seine Jünger taten genau das, wogegen Jesus sich bei den Pharisäern so konsequent gewehrt hatte. Denn die Pharisäer stellten den Charakter Gottes oft falsch dar. Sie verzerrten seine Gnade und verwässerten seine Heiligkeit. Und nun taten die Jünger durch ihre ablehnenden Worte genau dasselbe in Bezug auf Jesus. Sie sagten damit: Schaut, so ist Jesus. Er hat keine Zeit für Kinder. Kein Wunder, dass Jesus so tief bewegt war. Weil die Jünger tadelten, tadelte Jesus die Jünger. Denn wir lesen weiter in Vers 14, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Sehen wir hier einerseits ein positives Gebot und ein negatives? Positiv ist doch, lasst die Kinder zu mir kommen. Und das Negative ist, wehrt ihnen nicht. Das heißt, Jesus betont hier durch ein positives und durch ein negatives Gebot, wie empört er ist über das Verhalten seiner Jünger. Damit sagt er ganz klar, ich bin der König. Es geht um mein Königreich. Und Kinder sind mir vollkommen. Sie sind wertvoll in meinen Augen. Das heißt, damit kritisierte Jesus gleichzeitig auch den niedrigen Status, den Kindern in der Gesellschaft damals hatten. Jesus zeigte damit, wie wertvoll Kinder in seinen Augen sind und dass sie ihm willkommen sind. Von einem weiteren Grund berichtet Jesus uns in Vers 14 am Ende. Schaut noch mal rein. Dort steht, denn, da haben wir einen Grund wieder, denn solcher ist das Reich Gottes. Okay, was meint Jesus jetzt damit, wenn er sagt, solcher ist das Reich Gottes? Manche missverstehen diese Aussage, indem sie behaupten, Jesus meine damit, dass alle Kinder von Natur aus zum Reich Gottes geboren. Das heißt, die werden biologisch geboren und kommen direkt ins Reich Gottes rein. Ist das wirklich so, dass das ist, was Jesus hier sagt? Offensichtlich nicht, denn dies stünde im klaren Widerspruch dazu, was uns Gott in seinem Wort über den gefallenen Zustand eines jeden Menschen lehrt, der von dessen Mutter in die Welt geboren wird. Zum Beispiel sagt uns David im Psalm 51, Vers 7, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und der Apostel Paulus, der nimmt auch kein Blatt voll Mund und sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 3, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie die anderen. Also, was meint Jesus mit seinem Wort in Vers 14? Solcher ist das Reich Gottes. Nun, im unmittelbaren Kontext steht Vers 15. Und dieser Vers 15 hilft uns, hier zu verstehen, was gemeint ist. Vers 15 steht, so übersetzt es hier Schlachter, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Sehen wir, was Jesus hier sagt, ist wichtig. Ich meine, alles, was Jesus sagt, ist wichtig, aber wenn er sagt, wahrlich, dann stehen wir schon in der Boxerecke und sagen, Moment, okay, das ist jetzt richtig wichtig. Und was sagt Jesus? Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind. Das heißt, Luther übersetzt das, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind. Ja, das Reich Gottes annehmen heißt, so anzunehmen und zu empfangen, wie ein Kind etwas empfängt. Oder an dieser Stelle, wie die Bibel Hoffnung für alle das sehr gut übersetzt, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt. Sehen wir das Passive, das Kind, das empfängt, es lässt sich etwas schenken. Nun, manche behaupten trotzdem, dass Jesus hier in dieser Situation die Tugenden der Kinder meint. Also Tugenden wie Unschuld, Reinheit, Demut. Sie behaupten, damit sage Jesus, wenn diese Tugenden in deinem Leben vorhanden sind, dann gehört dir das Reich Gottes. Es gibt also die Tendenz, den Charakter von Kindern schön zu reden. Das heißt, sie als unschuldig, als demütig einzustufen. Aber das ist leider nicht zutreffend. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Gott das in seinem Wort sagt. Denn sind Kinder wirklich von Geburt an unschuldig? Die Bibel sagt etwas anderes. Wir alle, die wir biologisch irgendwann geboren worden sind, sind alle in Adam geboren. Das heißt, wir waren alle geistlich tot, Epheser 2,1. Wir waren alle von Natur Kinder des Zorns, wie wir eben gehört haben, Epheser 2,3. Alle in Adam schuldig vor Gott, Römer 5,12. Adams Sündenfall war unser Sündenfall. Adams Sündenfall war mein Sündenfall. Adams Sündenfall war dein Sündenfall. Und auch für die vielen kleinen süßen Puper, die hier sonst noch rumlaufen im Gebäude. Verstehen wir? Das gilt leider für jeden. Aber es ist nicht nur die Bibel, die etwas anderes sagt, sondern auch die Lebenserfahrung von uns Eltern. Denn eine solche Sichtweise findet man normalerweise jedenfalls nicht bei solchen Eltern, die ganz offen und ehrlich darüber sprechen, wie es ist, mit den eigenen Kindern zusammenzuleben. Lasst uns doch mal alle diese Eltern fragen. Und was sie euch bestätigen werden, weil sie ehrlich und demütig sind, sind drei Dinge. Das eine ist, sie lieben ihre Kinder von ganzem Herzen. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Momente, wo diese süßen Kleinen wirklich richtig süß sind. Aber was sie euch auch alle sagen werden, ist, dass die eigenen Kinder eine lebendige Illustration dafür ist, dass die Lehre der Sünde, so wie die Bibel es uns sagt, wahr ist. Auch sie sind selbstzentriert, wie wir Erwachsenen auch. Das heißt, was sagt uns Jesus also hier in Vers 15? Und ich denke, das ist das Folgende. Jesus lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf die vermeintlichen Tugenden von Kindern, vielmehr lenkt er die Aufmerksamkeit auf den Status von Kindern. Und dieser Status, dieser Zustand der Kinder ist folgender. Kinder sind bedürftige, schwache, hilflose und abhängige Wesen. Sie sind bedürftig, sie sind schwach, sie sind hilflos und abhängig. Und diesen Zustand eines Säuglings oder eines kleinen Kindes kennen wir alle. Es ist wirklich absolut bedürftig und abhängig von den eigenen Eltern. Jesus meint also nicht vermeintliche Charaktereigenschaften der Kinder. Nein, er sagt, Kinder sind bedürftig und solchen, die bedürftig sind, denen gehört das Königreich Gottes. Es ist also die Bedürftigkeit der Kinder, nicht ihre Tugenden, die sie zu Menschen macht, die das Reich Gottes empfangen können. Der James Edwards hat einen Kommentar zum Markus-Evangelium geschrieben. Der schreibt Folgendes zu diesem Vers. Das Reich Gottes wie ein Kind zu empfangen bedeutet, es wie jemand zu empfangen, der keine Verdienste, keinen Einfluss und keine Ansprüche hat. Ein kleines Kind hat absolut nichts zu bieten. Und was auch immer das Kind empfängt, empfängt es aus Gnade, aufgrund seiner schieren Bedürftigkeit und nicht aufgrund irgendwelcher ihm innewohnenden Verdienste. Kleine Kinder sind beispielhafte Jünger, denn nur leere Hände können gefüllt werden. Zitat Ende. Ist gut gesagt, ne? Wir kommen mit leeren Händen zu Gott. Das heißt, Jesus benutzt hier Kinder und ihren Status, um zu veranschaulichen, welche Art von Menschen in das Reich Gottes kommen können. Und diese Forderung, wie ein Kind zu empfangen, stellt dann auch Anforderungen an die Jünger und damit auch an mich und an dich, wenn du ein Jünger Jesu bist. Diese Forderung verlangt von jedem von uns anzuerkennen, ja, ich bin auch bedürftig, ja, ich bin auch hilflos, ja, ich bin auch vollkommen abhängig von Gott und ihm allein. Kannst du da Amen zu sagen? Tut weh, ne? Oder? Ein bisschen zumindest. Piekt so ein bisschen unseren eigenen Stolz im Herzen an. Jedenfalls geht es mir so. Das heißt, um das Reich Gottes zu empfangen, muss man seine Bedürftigkeit wie ein Kind erkennen und auch annehmen, was man nicht verdient und sich auch nicht verdienen kann. Aber das, ihr Lieben, ist doch das Evangelium Gottes. Der Evangelist Markus, der sagt in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 14, er sagt, Jesus verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Auch hier bei uns im Text spricht er zweimal vom Reich Gottes. Und dieses Evangelium vom Reich Gottes, das müssen wir annehmen. Das müssen wir empfangen. Denn das Evangelium ist Gottes Rettungshandeln in der Person und im Werk Jesu Christi. Im Evangelium geht es nicht in erster Linie darum, was ich getan habe oder was du getan hast, sondern was er, der Vater, in Christus durch den Heiligen Geist getan hat. Das ist das Erlösungswerk. Deswegen haben wir da als Erinnerungszeichen das Kreuz. Das ist Gottes Handeln, nicht mein Handeln, nicht unser Handeln. Und dieses Evangelium ist das, was allen denen gnädig als Geschenk gegeben wird, die wie ein Kind ihre Bedürftigkeit erkennen und das Evangelium dankbar annehmen. Mit anderen Worten, man kommt in dieses Königreich Gottes, indem man empfängt, nicht indem man es sich verdient. Wie geht es dir damit, wenn du das jetzt so hörst? Diese Demut brauchen wir jetzt alle, denn eine solche Wahrheit, dass wir uns da nichts erarbeiten können, ist demütigend, oder? Es trifft in meinem Herzen, vielleicht auch in deinem Herzen, so auf einen stolzen Impuls. Denn wir neigen doch alle dazu, dass wir in unserem Leben, und das gilt für alle Lebensbereiche, was wollen wir? Wir wollen was erreichen. Wir wollen was dazu beisteuern. Wir wollen uns was verdienen. Wir wollen in irgendeiner Form etwas verdienen. Aber so geht das nicht bei dem Königreich, von dem Jesus hier spricht. Nein, ihr Lieben, denn dieses Reich muss empfangen werden, denn es kann niemals verdient oder erworben werden. Das heißt, jede Hoffnung und jeder Versuch, etwas zu erreichen, zu verdienen oder sich zu verdienen, muss aufgegeben werden. Und das ist Herzensarbeit. Mir hat folgendes altes Kirchenlied aus dem Jahre 1776 geholfen. Ich bringe nichts in meinen Händen. Ich klammere mich einfach an das Kreuz. Nackt komme zu dir, um Kleidung zu erhalten. Hilflos schaue zu dir auf, um Gnade zu erlangen. Zu deiner Quelle her, ich fliege, wasche mich, Retter, oder ich sterbe. Sehen wir das? Ich bringe nichts. Ich komme mit leeren Händen. Und ich klammere mich an das Kreuz, das, was Gott in Christus getan hat. Und ich komme zu meinem Herrn, meinem Retter. Das heißt, das Königreich Gottes muss als ein Gnadengeschenk Gottes empfangen werden, weil wir es uns niemals verdienen können. Kannst du das akzeptieren? Das ist ein wichtiger Schritt. Also lasst uns einfach zugeben, wir sind selbst machtlos. Wir sind machtlos, uns selbst zu erretten. Keiner von uns hat in sich die Kraft, sich selbst zu erlösen. Und so wie Kinder nichts mitbringen und alles brauchen, kommen wir zu Gott und bringen nichts mit, außer unserer Sünde und unserer Schuld, von der wir es so nötig haben, dafür Vergebung zu empfangen. Aber wie herrlich ist das? Das ist das Evangelium. Nicht das, was wir getan haben, sondern was er getan hat. Und er hat in Christus am Kreuz schon die Errettung bereitgestellt, die vor ihm gilt. Jesus Christus ist schon gekommen. Er hat schon ein perfektes Leben geführt. Er ist schon am Kreuz gestorben. Er ist schon begraben worden. Aber er ist auch auferstanden, wovor wir heute so schön von Joel gehört haben und in der Schrift auch gesungen haben. Jesus lebt. Das ist das Evangelium. Errettung aus Gnade allein, durch den Glauben allein, in Christus allein. Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung. Immer und in erster Linie sind wir Empfänger. Vor Gott ist er allein der Wohltäter und wir sind die Begünstigten. Wir können ihm nichts geben, was er braucht. Er hat schon alles, er ist in sich selbst existent. Aber wir empfangen alles aus seiner gnädigen Hand. Vor Gott sind wir immer Empfänger seiner Gaben. Immer, immer, immer. Amen. Das ist so erleichternd. Deswegen kann Paulus in Epheser Kapitel 2, Verse 4 und 5 sagen, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir geistlich tot waren, in Christus geistlich lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Vers 8. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Das heißt, durch die rettende Gnade Gottes bist du, wenn du an Christus glaubst, nunmehr in diesem Königreich, von dem Jesus hier im Predigtext spricht. Okay, das ist jetzt der Punkt, wo wir jetzt im Königreich Gottes sind. Okay, ich gehe davon aus, dass die ganz, ganz überwiegende Mehrheit, die das jetzt hört, jedenfalls hier im Saal, gläubig ist. Okay, du bist also jetzt schon im Königreich Gottes. Aber wie lebst du das jetzt? Wie siehst du jetzt deine Beziehung zu Gott an jedem einzelnen Tag? Verstehen wir? Dieses Empfangen, wie ein Kind empfängt, das ist nicht nur etwas, was für den Beginn des Glaubenslebens wichtig ist, sondern dieses Empfangen, wie ein Kind empfängt, das brauchen wir jeden Tag neu. Unser Leben als Gotteskinder fängt nicht nur mit dem Empfangen an, es setzt sich beständig fort mit dem Empfangen. Jeden Tag neu brauchen wir es, Gottes Gnade zu empfangen. Wir wachsen aus diesem Empfangen nicht heraus. Mit anderen Worten, ich bleibe bedürftig. Du bleibst bedürftig. Ich bleibe abhängig von Gott. Du bleibst abhängig von Gott. Und so ist es immer. Die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Es ist immer und allein Jesu Christi Blut, auf das wir uns stützen können. Nicht nur für unsere Rechtfertigung, sondern auch für unsere Heiligung, um Christus ähnlicher zu werden. Wir können uns auch die Heiligung nicht erarbeiten, sondern müssen auf den schauen, der heilig ist und ihm nachfolgen. Daher meine Frage, wie startest du in den Tag? Wie beginnt dein Tag? Beginnt dein normaler Alltag damit, dass du dich Gott wie ein bedürftiges, abhängiges Kind nahest und seine Gnade für den neuen Tag empfängst, dann Halleluja, wunderbar. Mach weiter so, mit Gottes Hilfe. Wunderschön. Aber vielleicht, wenn du diese Worte hörst, denkst du oder fühlst du, immer dieses mit dem Empfang. Stellst du vielleicht fest, dass dir das Empfangen schwerfällt? Dass du vielleicht nur ungerne etwas annimmst? Wir alle können zu diesem Gefühl und Gedanken neigen, nicht als Bedürftiger auf der Empfängerliste zu stehen. Das ist dann sozusagen unter unserer Würde. Verstehen wir den Gedankengang? Wenn das so ist, dann könnte eine solche Abneigung gegen das Empfangen dafür sprechen, da ist noch Stolz in deinem Herzen. Das ist dieser nie endende, stolze Drang, etwas zu verdienen, etwas zu erreichen, etwas beizutragen, ein Jemand zu sein. Also, wie startest du in den Tag? Drei Möglichkeiten sehe ich hier zunächst. Eine erste Möglichkeit ist, siehst du dich selbst als ein Kind, bedürftig, hilflos und abhängig von Gott? Und dann näherst du dich Gott, um seine Gnade neu zu empfangen. Wunderbar. Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei. Oder du denkst, ach, ich komme eigentlich schon ganz gut selbst klar. Sag ich zwar nicht immer so, aber allein schon, dass ich jetzt die letzte Woche keine stille Zeit gemacht habe, sagt schon etwas. Ich hätte es schon tun können, aber wollte nicht so gerne. War mir zu anstrengend. Und ja, ab und zu bete ich schon und dann ist Gott so wie ein Kaugummiautomat für mich. Ich werfe was rein und bei Bedarf kriege ich das raus, was ich will. Wenn das so ist, und zu dieser Neigung neigen wir alle an manchen Tagen, auch ich. Auch wenn ich das so ausdrücklich nicht sage, mein Verhalten lässt aber darauf rückschließen. Weil wir also alle dazu neigen, offenbart das, dass da immer noch Stolz in unserem Herzen ist. Was wir dann brauchen, ist ein neuer, frischer Blick darauf, wer wir sind und wer Gott ist. Er ist der Geber, wir sind die Empfänger. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er hat nicht gesagt, ein bisschen könnt ihr schon machen. Nee, nichts. Wir müssen erst seine Gnade empfangen. Das heißt, schon früh am Morgen müssen wir uns wieder bewusst machen, wir sind alle wie kleine Säuglinge. Vollkommen bedürftig und abhängig von der Fürsorge der Eltern. Das heißt, wir sind wie Säuglinge, die schon früh morgens ihre Münder öffnen und frische Milch brauchen. Ich meine, unsere Mütter insbesondere oder auch die Väter, die die Pulle geben, die können das doch vielleicht nachvollziehen. Schon am frühen Morgen, Kind meldet sich, wie der Psalmist das auch sagt. Gott sagt, tu den Mund weit auf, damit ich ihn füllen kann. Und genau so müssen wir schon am frühen Morgen aufwachen. Herr, ich bin bedürftig, ich brauche deine Gnade, jeden Tag neu. Oder drittens, du siehst deine Beziehung zu Gott in erster Linie als eine Beziehung des Dienens, des Arbeitens, des Gehorchens. Versteht mich bitte richtig, Kniesel sagt nicht, wir sollen jetzt nicht mehr gehorchen, wir sollen nicht mehr dienen. Nein, das ist der Schwerpunkt, was wir als Gotteskinder tun. Aber was ich sage ist, dass unser Dienen und Gehorchen eine Frucht ist, ein Ergebnis, weil wir zuvor Gottes Gnade empfangen haben. Verstehen wir? Das heißt, unserem Gehorchen und Dienen geht stets unser Empfangen der Gnade voraus. Zuvor ist notwendig unsere demütige und dankbare Anerkennung unserer Bedürftigkeit. Diejenigen, die die Gnade empfangen, die sie nicht verdienen, die dienen und gehorchen freudig und dankbar und vermeiden dabei die Fallstricke sowohl der Werkegerechtigkeit als auch der Selbstverherrlichung. Und so sehen wir, so wird eine ganz gewöhnliche Situation, die Jesus hier mit den Jüngern verlebt, zu einer außergewöhnlichen Situation, weil Jesus diese Gelegenheit ergreift, um seine Jünger zu lehren über die Gnade Gottes. Jetzt bist du aber vielleicht hier, vielleicht sogar das erste Mal, und du sagst, das hört sich alles vielleicht ganz nett an, aber das glaube ich nicht. Auch das, was ihr da erzählt von dem Kreuz und der Erlöser lebt. Du hast aber gehört, was in Vers 15 steht. Da sagt Jesus, wahrlich, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wenn da steht, wer nicht also annimmt, wie ein Kind annimmt, der kommt nicht in das Königreich Gottes rein. Damit ist implizit enthalten, wenn du nicht im Königreich Gottes bist, bist du noch im Königreich der Finsternis. Entweder Himmel oder Hölle. Das heißt, diese Worte, die hier drinstecken, die Jesus sagt, die sind demütigend und die sind auch beängstigend. Und das sollen sie auch sein, denn sie sind auch gnädig, denn sie weisen einen Weg. Und ich hoffe, dass wenn du das jetzt hörst, ob das jetzt hier im Saal ist oder im Livestream oder auch später, dann hoffe ich, dass Gott dir die Gnade schenkt, dass du deine Bedürftigkeit siehst, deine Bedürftigkeit nach der rettenden Gnade Gottes, dass auch für dich gilt, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, stellvertretend für deine Sünden. Daher rufe ich dir zu, demütige dich vor Gott und gehe ein aufgrund seiner Gnade in das Reich Gottes. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt, die Handlung Jesu, Vers 16. Jesus gibt uns also ein Beispiel, eine Illustration für das, was er zuvor gesagt hat. Jesus gibt uns Worte, aber er spricht nicht nur, er handelt auch. Und das tut er jetzt in Vers 16. Drei Dinge. Und erstens, er nahm sie auf die Arme. Zweitens, legte ihnen die Hände auf. Und drittens, segnete sie. Mit welcher Erwartung waren die Eltern oder vielleicht die anderen, die die Kinder gebracht haben, mit welcher Erwartung waren sie gekommen? Vers 13, sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre, damit er sie anfasse. Aber ist das nicht herrlich, dass Jesus immer mehr macht, als was wir erbitten? Er macht doch hier viel mehr. Er fasst sie nicht nur an, er nimmt sie in die Arme. Er legt seine Hände darauf und segnet sie. Das heißt, das ist eine überraschende und eine einzigartige Handlung Jesu. Stellt euch das in der damaligen antiken, kinderablehnenden Gesellschaft vor. Kinder hatten keinen Status, keine Bedeutung. Selbst die Jünger dachten das. Da kommt Jesus und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und nimmt sie auf den Arm. Sehen wir da diese zärtliche Liebe Jesu für Kinder? Nicht, weil sie in sich so gut sind, sondern weil er sagt, solche, die so bedürftig sind, die will ich segnen. Segnet die Kinder, auf dass sie in das Königreich Gottes eingehen können, weil sie das dann auf der Gnade Gottes tun und nicht durch eigene Werke. Es war also völlig unerwartet. William Lane, der ebenfalls einen Kommentar zum Markus-Evangelium geschrieben hat, der sagt das Folgende. Jesu aufrichtige Liebe zu Kindern und die Zärtlichkeit, die er ihnen entgegenbringt, indem er sie in seine Arme nimmt und sie durch Gebet und Handauflegen segnet, kann nur im Kontext richtig gewürdigt werden, im Kontext der hartherzigen Haltung gegenüber Kindern, die in der hellenistischen, also griechischen Gesellschaft des ersten Jahrhunderts noch vorherrschte. Zitat Ende. Das heißt, angesichts dessen, dass die Kinder damals ohne Bedeutung waren, war das, was wir jetzt hier in Vers 16 gelesen haben und was wir jetzt gleich mit Gottes Hilfe erleben werden, das ist einzigartig. Das ist besonders, dass Jesus Christus die Kinder wertschätzt. Und deswegen wollen auch wir sie wertschätzen. Und alle, ob nun jung oder alt, alle Menschen, die zu Jesus kommen, können sich sicher sein, dass er sie aufnimmt, solange und soweit sie ihre Bedürftigkeit bekennen. Denn der gnädige Gott heißt alle diejenigen in seinem Königreich willkommen, die bedürftig, hilflos, vollkommen abhängig zu ihm kommen, um zu empfangen. Amen. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir. Herr, wir danken dir dafür, dass wir von dir empfangen dürfen. Danke, dass du so ein großzügiger Geber bist. Deine Gnade ist jeden Morgen neu, auch an diesem Morgen. Und ich bitte dich um mein Herz, ich bitte dich um unser aller Herzen. Herr, nimm du aus unseren Herzen all diesen Stolz heraus, dass wir uns immer noch etwas erarbeiten wollen. Aber Herr, schenk uns auch Fleiß, schenk uns Gehorsam, schenk uns ein Dienen, aber eben aus dieser Liebe und Dankbarkeit für dich, für dein Evangelium heraus. Nicht um besser vor dir zu stehen, denn du liebst uns so, wie wir sind. Du siehst Christus in uns. Und so liebst du uns, selbst an unserem schlechtesten Tag, nicht mehr oder nicht weniger. Auch nicht an unserem besten Tag liebst du uns mehr. Sondern du liebst uns mit einer ewigen Liebe in Christus. Und das befreit uns. Das befreit uns, dir zu dienen, dir zu gehorchen und fleißig zu sein, tüchtig zu sein. Aber das alles mit dem Wissen, dass du derjenige bist, der uns befähigt. Dass wir in Christus, weil wir diese neue Identität in Christus haben, die Kraftquelle in uns haben. Deine Gnade. Schenk uns Herzen, die bedürftig sind und das demütig bekennen. Das kannst nur du wirken durch deinen Heiligen Geist. Zu deiner Ehre, Vater. Und um Jesu Namen bitten wir das darum. Amen. Amen.